1, 2, 3, 4.
24,000 people.
24,000 people.
And now in season 13. Presented by Fear Fate. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 13, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 10. Gast in Season 13 ist Annette Scheckmann, Vorstandsmitglied der Strabag in Österreich und früher unter anderem bei der Deutsche Bank, Bosch, Daimler Chrysler oder auch der VIG tätig. Liebe Annette, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Hallo. Es hat wunderbar geklappt. Wir haben uns über LinkedIn connected und jetzt bist du schon da. Mein 2. Gast aus der Strabag-Gruppe nach dem Thomas Biertl. Die Folge werden wir verlinken. Er war kurz vor seinem Ausscheiden als CEO und ich habe die Folge mit ihm geliebt. Werden wir verlinken auf jeden Fall. Annette, zu dir. Karriere, Werdegang, Podcast. Ich habe mich auf Basis aktueller Einträge und Einträge, die du selbst auf LinkedIn gemacht hast, vorbereitet. Und da bin ich irgendwo darauf gestoßen, dass dir in der Schule schon Mathe getaugt hat. So symbolisch gesehen, yes.
Ja. Absolut.
Wie ist das losgegangen bei dir und wie bist du dann quasi Deutsche Bank, sehe ich dann als erste Station, da dann zu dieser Station gekommen?
Also Mathe habe ich schon immer geliebt tatsächlich, ein kurzer Schwenk. Ich glaube, ich bin in die erste Klasse gekommen und konnte schon das kleine 1x1 von meinen Eltern, von meinem Vater vor allem gelernt und habe mich dann total fatisiert in der Schule, in der Volksschule klarerweise. Und gut, die Schule ganz normal. Ich habe sehr, sehr gerne eben Mathe und Naturwissenschaften gehabt. Und nach der Schule kam dann so die Frage, was passiert jetzt, was tue ich? Und dann war klar, bevor ich ins Studium gehe, das war für mich immer klar, dass ich studieren gehen würde, möchte ich noch eine Lehre machen und das habe ich dann bei der Deutschen Bank gemacht.
Und das war nicht in Frankfurt, sondern in Stuttgart. Genau, wunderbar, ich liebe Stuttgart und Gratulation an den Club für Champions League in der nächsten Saison und dafür hat man heuer einiges geleistet. Deutsche Bank, große Bank, was war dort so dein Aufgabengebiet? War doch eine längere Zeit, Ende der 90er Jahre.
Ja, also du tatsächlich in der Lehre machst du erstmal das ganz normale Filialgeschäft, erste Jahr Filialgeschäft und dann im zweiten Jahr habe ich Kreditgeschäft, Investorgeschäft gemacht und die Berufsschule nebenbei eben und habe dann abgeschlossen. Und was mich am meisten tatsächlich damals immer fasziniert hat im Banksektor, war das Kreditgeschäft. Also dass, wenn du mit Menschen zusammen etwas erarbeitest und gemeinsam mit ihnen errechnest und ihnen dann hilfst, ihren Traum zu verwirklichen, das ist schon etwas ganz Spezielles und das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht.
Und du warst dann weiterhin in Stuttgart tätig und Bosch.
Ja.
Das riesig. Ich meine, ich bin immer auf der Invest in Stuttgart, dieser tollen großen Anlegermesse. An Bosch kommt man in Stuttgart einfach nicht vorbei. Du hast dann Controlling in diese Richtung. Controlling ist auch super. Das hat ja mit Kontrolle eigentlich viel weniger zu tun als mit Steuerung, meiner Meinung nach.
Natürlich. Also es hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern es geht ja darum, Zahlen aufzubereiten, Daten aufzubereiten als Grundlage dann fürs Management, damit sie damit etwas entscheiden können. Ich habe bei Bosch eben im Sommer sehr viel gearbeitet, also in den Semesterferien auch und war dann aber auch ein Jahr für Bosch in China und habe dort in China gearbeitet und dadurch, dass es war Anfang der 2000er Jahre, da hast du dann als Expat schon sehr schnell sehr viel Verantwortung bekommen und hast sehr viel machen dürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es war auch eine sehr lehrreiche Erfahrung zu sehen, wie unterschiedlich einfach Kulturen ticken und wie unterschiedlich Kulturen auch arbeiten.
Unternehmen arbeiten auch unterschiedlich und Daimler Chrysler war ja für dich eine besondere Station irgendwie, wenn man in deinen Lebenslauf reinschaut, aber bitte auch da in eigenen Worten.
Ein paar kleine Worte. Ich habe dort meine Diplomarbeit geschrieben, genau. Eine sehr besondere Zeit in der IT, tatsächlich im IT-Controlling, etwas, was ich bis dato gar nicht kannte, dass es so etwas geben kann. Und sehr spannend. Und ich habe damals das Thema aufgegriffen, IFRS. Und es war ganz neu für viele und deswegen auch extrem spannend. Und damit natürlich auch ein guter Türöffner für die Bewerbungsphase danach.
Und die Bewerbungsphase danach hat dich nach Warschau geführt, wenn ich es jetzt richtig sehe in der Zeitschiene. Und sie lacht, weil Du bist Polin.
Ich bin tatsächlich aus Polen. Ich bin in Polen zur Welt gekommen und bin mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Bin zweisprachig
aufgewachsen. Also das Einmaleins war schon in Deutschland.
Ja, das war schon das kleine Einmaleins war schon in Deutschland.
Das war schon,
ja. Und meine Eltern eben beide mit 2 Kindern nach Deutschland gekommen und So bin ich dann aber auch wieder zurück nach Polen, um dort zu arbeiten. Ich habe eine sehr, sehr enge Verbindung zu Polen. Ich spreche Polnisch. Meine große Familie lebt in Polen weiterhin. Und ich würde definitiv sagen, ich bin genauso gastfreundlich, wie die Polen es halt sind. So sieht auch mein Kühlschrank aus.
Wunderbar. Und wie heißt dieses tolle Pierogi zum Beispiel?
Pierogi, natürlich. Pierogi. Natürlich.
Meine Hochzeitsreise hatte mich nach Warschau geführt.
Okay.
Ganz bewusst ausgesucht, auch wegen der Pierogi. Ja, und das Unternehmen, bei dem du in Warschau tätig warst, hat natürlich für einen Podcast, der auch ein bisschen Wiener Börse im Namen drinnen hat, auch eine hohe Bewandtnis. Es geht um die Vienna Insurance Group und du warst im CEO Office in Warschau. Wir sprechen von der besten Zeit an der Wiener Börse. Die Versicherung selbst hat sich gerade neu erfunden, auch an der Börse. Wie hast du diese Zeit und diese Aufbruchsstimmung damals in Warschau erlebt?
Also es war eine ganz große Aufbruchstimmung da. Ich war damals, das darf ich glaube ich schon sagen, mit Franz Fuchs eben als CEO vor Ort in Warschau. Und es war gerade die Zeit, wo extrem viele Unternehmen gekauft wurden in Polen von der Vienna Insurance Group. Es ging dann darum, diese zu konsolidieren, aber auch weiterhin Ausschau zu halten nach neuen Unternehmen. Und wir sind immens gewachsen damals als Vienna Insurance Group. Und da hast du so viele Aufgaben, so vielfältig, dass du eigentlich gar nicht mehr hinterherkommst und gerade in dem CEO-Office, da alles, was irgendwie nicht zuordnenbar ist, fällt dann bei dir auf den Schreibtisch und es war großartig. Also ich durfte von bis machen und das hat natürlich meine Zeit extrem geprägt, aber das war auch eine wirklich, wirklich tolle Zeit.
2007 sprechen wir auch vom Ende der Jahrhundertrallye an der Wiener Börse. Wir haben im Juli haben wir das All-Time-High im ATX gehabt und im Oktober, am 19. Oktober genau, ist noch ein tolles Unternehmen an die Wiener Börse gekommen. Wir sprechen von der Strabag und sie lacht wieder. Und da warst du noch nicht bei der Strabag, aber kurz danach im Jahr 2008 bist du zur Strabag gekommen und gekommen, um zu bleiben in verschiedenen Funktionen. Wie ist dieser Wechsel dann vonstatten gegangen und was waren deine ersten Aufgaben in der Strabag?
Total interessant, dass du sagst, gekommen, um zu bleiben, weil ich habe damals im Bewerbungsgespräch gesagt, ich komme und bleibe 2 Jahre und dann gehe ich wieder.
Und hast du nicht eingelöst, das Versprechen?
Das habe ich nicht eingelöst, Gott sei Dank.
Ja.
Hatte damit aber auch zu tun, definitiv damit zu tun, weil ich tatsächlich meine berufliche Heimat gefunden habe. Und das hat mir eben den Grund gegeben, auch zu bleiben. Ich bin 2008 gekommen für die Strabag, die einen 19-3-Bereich aufzubauen, gemeinsam mit den bis schon dann dort ansässigen Kollegen, und zwar den Zentralbereich Bau, Logistik und Transport. Mhm. Und auf dem Greenfield durften wir das aufbauen in Polen. Und eine große Herausforderung, wenn man das in einem großen Konzern machen möchte. Und ich glaube, dass dort die jugendliche Naivität durchaus hilft, weil als ich gekommen bin und die ersten Aussagen kamen zum Thema der Fertiger und ich wusste noch nicht einmal, was ein Fertiger ist, aber ich war bei der Strabag und da musst du halt natürlich schnell lernen, um auch wirklich kompetent rüberzukommen. Und das habe ich gut gemeistert, glaube ich.
Ja, und die Strabag ist ja nach dem IPO mächtig gewachsen. Dieses Jahr 2008 war ja in 2 Teile geteilt. Zunächst war noch alles sehr gut und dann kam Lehman. Hast du einen Lehman-Moment in deiner jungen Strabag-Manager-Karriere damals?
Kann ich definitiv mit Nein beantworten. Habe ich keinen Lehman-Moment. Wir waren 2008 für uns in diesem Zentralbereich in einer absoluten Aufbruchstimmung. Polen lief sehr, sehr gut für die Strabag. Es wurden ja damals viele Autobahnprojekte gebaut. Und das war kurz, glaube ich, mich erinnern zu können, noch vor der polnischen EM. Mhm. Und da wurde ja die ganze Infrastruktur aufgebaut. Also ich hatte in 2008 keinen Lehman-Moment.
Da bist du eine der wenigen meiner Gäste, ja. Nein, es war auch sicherlich, ich kann mich auch erinnern, das war damals für Wien auch, für den noch jung an der Börse befindliche Strabag, eine schwierige Zeit natürlich, wie für alle anderen Unternehmen auch. Und bei dir sind dann nach und nach weitere Länder dazugekommen, für die Strabag so wichtige Länder wie Österreich und Deutschland. Mhm. Alles von Polen aus noch?
Also ja, ich bin sehr viel gependelt. Also ja. Ich habe ja diesen Zentralbereich aufgebaut innerhalb der Organisationsstrukturen und bin dann eben, ich hatte immer schon meine Homebase ab 2006 in Wien. Mein Mann ist Wiener. Schön. Und damit bin ich immer aus Wien heraus gependelt und war 4 bis 5 Tage die Woche unterwegs. Und dann kann es dir eigentlich dann egal sein, ob du nach Warschau fliegst oder nach Berlin fliegst. Damals sind wir noch sehr viel geflogen. Heute würde ich sagen, mit dem Nachtzug würde ich fahren.
Mit dem bin ich auch einmal hin und einmal zurückgefahren. Der hängt sich aber ziemlich an, der Nachtzug. Aber es ist eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Und gehen wir mal in die 10er Jahre. Da sind dann weitere Märkte in deine Verantwortung dazugekommen. Belgien lese ich da, Dänemark, Schweden, auch ein paar Worte zu den 10er Jahren, bevor wir dann wieder nach Stuttgart kommen.
Sehr gerne. Also ich habe dann eben diesen Zentralbereich mit aufgebaut. Wir haben ihn dann auch wieder abbauen dürfen und auch müssen, weil der Konzern entschieden hat, dass wir doch in eine andere Richtung gehen, und habe dann eine neue Funktion übernommen und war dann für einen neuen Unternehmensbereich zuständig und war dort sehr viel unterwegs, dann eben in Schweden, in Dänemark und in Belgien. Und auch hier wieder, was mir zugute kam, ist, dass ich schon in unterschiedlichen Ländern gearbeitet habe. Und trotzdem ist es immer wieder interessant, völlig neue Dinge zu lernen, wie beispielsweise, dass die Schweden deutlich entspannter sind als die Deutschen. Und ich dachte immer, umso nördlicher du kommst, umso klarer werden Dinge formuliert. Aber nein, es ist, anscheinend gibt es eine magische Grenze.
Die Schweden sind sehr entspannt. Das haben wir dann auch später in der Pandemie gesehen. Du bist 2017 back to Stuttgart, Züblin. Ganz wichtig für die Strabag, ja. Managing Director. Ich war 2017, kann mich noch gut erinnern, auf der Invest wieder, und da war die ganze Stadt voll mit Züblin-Bannern, so wie das in Wien mit Strabag und die Bohr, muss man auch erwähnen, bei der Gelegenheit. Baustelle. Ja. Riesen, mega, super Projekt Stuttgart. Worum ging es da oder geht's da?
Also ich war bei der Züblin Spezialtiefbau, Managing Director, Geschäftsführerin für die Spezialtiefbau. Die große Baustelle, die du gesehen hast, das war Stuttgart 21, der Umbau des Hauptbahnhofs mit vielen Demonstrationen, großer Aufregung und Aufruhr in der Stuttgarter Bevölkerung. Und der bisherige Kopfbahnhof wird völlig neu gestaltet und völlig neu gebaut und soll ein Durchgangsbahnhof werden, um eine bessere Vernetzung Richtung München und in andere Richtungen zu bringen. Und da hast du eben diese wirklich extrem große Baustelle, die ja die gesamte Innenstadt betroffen hat. Stimmt. Stuttgart liegt ja in einem Kessel, und damit hast du das gesehen, mit vielen großen Tunnels.
Genau, lauter Tunnels, wie in einem Science-Fiction-Film. Ja. Man ist geneigt, überall reinzugehen und so weiter. Und damals, kann ich mir erinnern, war Stuttgart in akuter Abstiegsgefahr der VfB, und jetzt sind wir in der Champions League. Also alles wird gut auf jeden Fall. Annette, die Pandemie, die ist da in diese Zeit reingefallen. Mhm. Was hat die mit dir und euren Projekten gemacht? Hast du da irgendeine spezielle Memory?
Tatsächlich hat die Pandemie natürlich auf der einen Seite große Herausforderungen für uns gebracht. Erstmal auch unser Personal. Wie gehen wir? Wie können wir noch arbeiten? Wie können wir ins Büro gehen? Also wirklich die einfachen Dinge am Ende des Tages darstellbar und möglich zu machen. Aber auch die Beruhigung für unsere Mitarbeiter, ihnen mitzugeben, dass es weitergeht. Unsere Projekte sollten und wollten ja weiterlaufen. Und als wir dann das Go bekommen haben, dass wir auf den Baustellen auch weiterarbeiten dürfen, hatten wir aus umsatztechnischer Sicht gar kein Problem. Wir hatten Ressourcenknappheit, weil es ja in Deutschland zu dem Zeitpunkt extrem geboomt hat, aufgrund auch der Zinssituation, die noch vorgeherrscht hat Anfang der 20er Jahre. Aber was ein wesentlicher Punkt war, ist tatsächlich das Personal, die Mitarbeiter mitzunehmen und ihnen die Gelassenheit und die Ruhe zu geben und auf der anderen Seite ihnen aber auch die technischen Möglichkeiten zu geben und sie auch auszubilden, diese wirklich gut nutzen zu können. Also diesen Change in so einer kurzen Zeit mit den Mitarbeitern mitzugehen, das war eine große Herausforderung.
Kann ich mir vorstellen. Und Jänner 2023 hast du dann mit deiner aktuellen Position im Konzern gestartet, in meinem Heimatbezirk in Donaustadt in Wien, auf der Donauplatte, Vorstand der Strabag AG, nicht der börsennotierten SE, sondern der Strabag Österreich, kann man sagen. Welche Bereiche fallen da in deine Verantwortung?
Also für mich, in meinen Verantwortungsbereich fällt Nachhaltigkeit, Compliance, People and Culture, Marketing, Employer Branding Und natürlich dann das Flächengeschäft, Steiermark, Kärnten, Niederösterreich, dann der Fassadenbau und der Ingenieurbau. Also eine Zweigeteilung. Wir sind ja zu viert im Vorstand. Wir sind zwei Kaufleute und zwei Techniker und wir teilen uns das ebenso auf.
Spannend. Und People First ist so ein Claim, den man bei dir immer wieder findet. Ja. Das liegt dir am Herzen. Das sieht man dir an. Wenn manchmal tut es mir leid, wenn man nicht mitfilmen oder was, aber die Augen leuchten immer bei den richtigen Themen.
Ja, absolut. Ja. People First ist für mich das absolute zentrale Thema, weil ich glaube, ohne die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die richtige Motivation können wir nichts machen, egal wo wir unterwegs sind. Und es ist aus meiner Sicht so einfach, Menschen zuzuhören, ihnen richtig zuzuhören, nachzufragen, zu verstehen, wo sie gerade stehen, wo sie hinwollen und ihnen das dann in diesen Weg mit ihnen mitzugehen. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil meines täglichen Doings. Am Ende des Tages geht es immer darum, Menschen mitzunehmen.
Du hast auch immer wieder erwähnt, oder einmal habe ich es jetzt gehört in einem Podcast, glaube ich, dass du gerne aufs Laufband gehst und so weiter. Du wirkst für mich wie ein Playing Captain. Inwieweit geht das im Vorstand eines großen Unternehmers, dass man auch dieses Playing im Captain auch dabei hat?
Meinst du Playing, also wirklich im spielerischen? Mitspielen,
ja, selbst am Spielfeld stehen und nicht quasi nur leiten quasi, oder?
Nein, das ist für mich ganz wichtig. Ich bin ein absoluter Teamplayer. Für mich ist das Schlimmste, wenn ich alleine unterwegs sein muss. Oder natürlich kannst du gewisse Entscheidungen musst du alleine treffen, darum geht das nicht. Aber für mich ist im Team zu spielen ein ganz wesentlicher Erfolgsbestandteil. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, umso diverser die Teams sind, umso besser, weil einfach unterschiedliche Meinungen daher dort ankommen. Und das gemeinsame Spiel ist für mich eigentlich das Wesentliche, weil der Weg ist das Ziel. Du spielst jeden Tag und du musst gemeinsam spielen, um wirklich weiterzukommen. Und ich glaube, das zeichnet mich einfach aus, dass ich wahnsinnig gerne spiele.
Wunderbar. Hast du ein Laufband im Büro?
Nein, aber ich habe neulich jemanden gesehen, der in einer Teamsitzung gegangen ist und der ist auf dem Laufband gegangen und zwar im Büro in Köln in der Strabag. Und dann dachte ich, das könnte das noch ein Verbesserungsvorschlag sein.
Ich habe bei mir in der Wohnung auch ein Laufband, das bis 6 km/h geht. Da kann ich sogar nebenbei arbeiten.
Okay,
und nicht Fernsehen schlecht. Kann ganz viel. Nur manchmal wird er dann doch ein bisschen schwindlig, wenn's wärmer ist und du dich auf den Computer konzentrieren musst. Mhm. Ja, also bei mir war es auch immer so, der Playing Captain, wenn ich dann zu viele Leitungsfunktionen hatte, tat es mir meistens leid, dass ich nicht immer am Spielfeld selber auch auftreten kann, sondern halt. Gut, ich werde jetzt, und das haben wir im Vorgespräch auch so abgetastet, dich noch mit ein paar Sagern von dir konfrontieren, die du in der jüngeren Vergangenheit so losgelassen hast. Und es beginnt einmal, Nachhaltigkeit gehört zu dir. Und du sagst, CO2 sollte wie Kuhmist stinken.
Ja, ja. Total, finde ich. Weil du würdest so viel mehr weiterbringen, wenn es wirklich stinken würde. Und dann würde jeden stören und dann würde jeder etwas dagegen tun. Und dadurch, dass es geruchlos ist und dass du es nicht siehst und dass du den Effekt von CO2 nicht siehst, zumindest nicht mittelbar, kann man es unglaublich gut wegdiskutieren oder wegleugnen. Und deswegen macht niemand etwas dagegen. Und wenn es aber stinken würde, wie Kuhmist, stell dir vor, ja, oder du würdest, oder es würde schon so aussehen wie Kuhmist, ja, dann würdest du ganz, da würde keiner mehr das Auto starten mit Dieselbetrieben, ja. Ist ganz einfach.
Stimmt. Ich bleibe jetzt mal kurz bei der Nachhaltigkeit. Was kann man als große Bauunternehmung tun, um nachhaltiger zu werden? Ich weiß, ihr seid da sehr gut und ihr seid Vorreiter, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer würden es gern von dir hören.
Also wir machen jeden Tag, arbeiten wir sehr, sehr stark daran, von bis. Wir fangen ganz klein an und sagen, wir wollen alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen auf diesem Weg, weil es einen Veränderungsprozess gibt. Deswegen kriegen alle ein wirklich langfristiges Training auch mit an die Hand, wie sie jeden Tag selber auch im Privaten etwas verändern können. Das ist mal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir reden aber natürlich auch von neuen Produkten. Wir reden davon, dass wir unsere Organisation auch neu ausrichten. Wir reden davon, dass wir davon überzeugt sind, dass wir mehr Bauen im Bestand machen werden, als irgendwie Neubauten zu machen. Wir sprechen davon, dass wir modular bauen wollen, weil wir dadurch Quadratmeter, die unnötig sind, optimieren können und dadurch auch CO2 einsparen, in der Vorfertigung viel besser und effizienter arbeiten können, schlanker arbeiten können mit Beton und Zement, damit auch CO2 einsparen können. Also es greift in das tägliche Business permanent hinein und der gesamte Konzern ist auf einem Veränderungsprozess, der tiefgreifend ist und da passieren unglaublich viele Dinge, die in die richtige Richtung gehen und zwar in die Klimaneutralität einzahlen. Bis 2040 wollen wir klimaneutral sein und darauf arbeiten wir hin.
Ich komme jetzt im Bereich Küche und IT und zu einem Sager, wenn Daten der Champignon sind, also nicht der Champion, sondern der Champignon sind, dann sind Emotionen die Trüffel. Wieder so Literatur ist das fast. Ja. Also Gratulation
vielen Dank
zu diesen Sagern. Ja. Aber ja, ich glaube, man kann sich's vorstellen, aber trotzdem noch einen ergänzenden Satz dazu, bitte.
Also ich habe das neulich gesagt, wie viel CO2 hast du eingespart dadurch, dass du jetzt die Daten aufbereitet hast? Noch keinen. Aber du musst die Menschen mitnehmen und du musst ihnen erklären und du musst mit diesen Daten zu ihrem Herz und zu ihrem Hirn vordringen und nicht nur zu ihren Augen und dann kannst du sie mitnehmen. Und für mich war beispielsweise auch unsere Kampagne eine großartige Kampagne, wo du ein Gesicht eines Menschen siehst mit einer Emotion und dann darunter siehst, wie viel CO2 diese Person für den Konzern oder auch grundsätzlich eingespart hat an Tonnen durch irgendwelche Maßnahmen, die eben eingeführt worden sind. Und darum geht es, dass du mit Emotionen in die Herzen kommst und die Menschen dadurch erst berührst und dadurch erst tatsächlich zu einer Veränderung, eine Veränderung bewirkst.
Der nächste Punkt ist einer, der dich aufgeregt hat. Das habe ich so mitbekommen, sie lacht wieder. Der dich aufgeregt hat, das habe ich über dein LinkedIn-Profil und deine Anmoderation so mitbekommen. Ich stelle die Frage mal so hin, sie ist jetzt nicht von mir, aber liebe Annette, wie bringt man in deiner Position eigentlich Familie, Kind und Beruf unter einen Hut?
Und ich werde antworten, ich hoffe, du fragst diese Frage jeden Mann, der hier sitzt und dann werde ich dir antworten.
Habe ich noch nie einen Mann gefragt, auch noch nie eine Frau.
Genau. Also mich regt die Frage gar nicht so sehr auf, weil ich tatsächlich verstehe, warum sie einem gestellt wird, weil es noch sehr wenig Frauen gibt, die es tatsächlich sich zutrauen oder auch schaffen, das alles unter einen Hut zu bringen. Was ich schade finde, ist, dass diese Frage keinem Mann gestellt wird. Und mir wird auch oft die Frage gestellt, wenn man mich kennenlernt, in der dritten Frage, was macht eigentlich dein Mann? Und ich habe noch nie jemanden diese Frage einem Mann stellen gehört. Und darum geht es mir eigentlich. Mir geht es darum, aufzuzeigen, dass es Biases gibt. Und ich beantworte die Frage eben gerne, weil sie für viele Frauen hilfreich ist, meine Antwort, hoffentlich, vielleicht. Aber ich möchte auch aufmerksam darauf machen, dass man diese Fragen durchaus auch Männern stellen kann. Und weil das genauso eine Frage ist. Und ich kenne viele Männer, die dann sagen mit 55, ich habe meine Kinder nie gesehen und eigentlich ist das total schade. Und wenn du so jemanden diese Frage stellst, glaube ich, kommen auch ganz andere Antworten. Und auch das sind wichtige Antworten, auch Role Model Antworten.
Ich stelle im Podcast eigentlich keine privaten Fragen, aber das war einfach die Auflage dazu und das führt mich auch zur Überleitung. In der Vorbereitung habe ich heute in der Früh einen Podcast mit dir gehört, den eine tolle Podcasterin gemacht hat. Sie betreibt den Podcast Die Quotenfrau und da war ich mal neugierig, nachdem ich vorher die Frage, die wir jetzt besprochen haben, wie reagierst du auf den Namen Die Quotenfrau überhaupt? Und da hast du gesagt, ja, die Quote, die brauchen wir noch und die ganze Folge ist eine Empfehlung, werde ich dann verlinken. Mhm. Aber reden wir kurz über die Quote.
Also ich tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass die Quote ein gutes Tool ist, ein gutes Werkzeug ist und wir brauchen die Quote. Aber die Quote ist nur ein Ticket. Es ist ein Werkzeug, aber damit das Werkzeug wirklich gut funktioniert, brauchst du die Inklusion. Und das bedeutet, dass du ein Umfeld, einen Raum schaffen musst für die Person, das sie ermöglicht, tatsächlich in die volle Performance, in die volle Einzigartigkeit zu kommen. Und wenn es jetzt Unternehmen gibt, die glauben, mit einer Quote haben sie ihr Problem erledigt. Ich habe ein Problem, ich habe eine Lösung, das ist die Quote, check, erledigt und damit ist es getan. Dem ist nicht so. Und das sieht man eben auch, viele Frauen scheitern oder gehen dann eben raus. Also sie scheitern nicht, sondern sie gehen raus und sagen, sie wollen diesen Job in der Form nicht mehr machen. Und da kommt das Thema Inklusion, sichere Räume ins Spiel. Und davon, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, damit die Quote dann wirklich funktioniert, damit es wirklich dazu kommt, dass wir in einem paritätischen Verhältnis dann auch im Management sind.
Und wie geht's dir damit dann, wenn sich dann die Medien dann doch viel mehr jetzt auf dich stürzen, als auf zum Beispiel deine männlichen Vorstandskollegen in der Strabag Österreich? Weil man möchte ja doch auch da eine Quote letztendlich erfüllen. Da denke ich jetzt, in meinem Podcast bin ich divers, absolut. Es geht um die Printmedien, die sagen, ah, wir haben eine Frau, eine spannende Karriere. Mhm.
Also was ich schon versuche, ist natürlich beides zu erfüllen. Auf der einen Seite ist mir wichtig, tatsächlich auch, wenn man mich einlädt, dann auch hinzugehen und zu kommen. Was ich zu beschweren darüber, dass es zu wenig Frauen auf Panels gibt, eingeladen zu sein und dann nicht hinzugehen, ist falsch, gut, ne? Richtig. Stimmt, ja? Genau. Auf der anderen Seite ist mir aber auch ganz wichtig, dass ich meine Kollegen natürlich auf diesem Weg mitnehme und dass ich natürlich auch versuche, dass meine Kollegen, die werden ja auch genauso angefragt und die haben den großen Vorteil, dass sie länger in Österreich unterwegs sind, dass sie besser vernetzt sind durchaus. Also ich glaube, ich muss mir noch keine Sorgen machen, dass sie traurig sind, dass ich zu viel und sie zu wenig gefragt werden. Sondern ich glaube, es geht, es hält sich in Grenzen, aber natürlich musst du aufpassen und es gibt Situationen, wenn du gefragt wirst, kannst du da mal kurz und kannst du da mal vielleicht das Band mit durchschneiden und du sagst, ah, ihr braucht eine Frau am Foto, dann weißt du auch, dann nimmst du deine drei Kollegen natürlich sofort mit und dann ist es auch kein Thema.
Das ist überhaupt so ein Lieblingsjob von Vorständinnen und Vorständen, so die Bänder durchschneiden.
Das stimmt,
ne? Wenn
gar
man irgendwas
nicht.
Eröffnet,
tatsächlich.
Nicht?
Nein, tatsächlich total lustig, weil ich habe.
Von Politikern.
Also das
von denen gesagt. Schon.
Also
weil die stellen sich ja dazu.
Ja, also es ist natürlich ein schöner Job, aber total interessant. Ich habe erst vor einem Monat das allererste rote Band durchschnitten, das allererste Mal in meinem Leben. Und somit habe ich das noch gar nicht so oft gemacht.
Da hat man dann die Angst, dass die Schere nicht funktioniert.
Tatsächlich.
Weil das ist ja voll peinlich.
Ja. Wenn du, stell dir
so
vor.
So seitlich, gell, irgendwie, genau, das rutscht ab.
Genau, stell dir vor, acht Leute stehen und schaffen es und du schaffst es nicht.
So wie die Maß nicht anzapfen können oder so. Das ist, glaube ich, das überhaupt Peinlichste, was dir passieren kann. Gehen wir noch kurz zur Geografie Donauplatte. Habe ich gesagt, das Strabag Headquarter, ihr seid eine wichtige, vielleicht die wichtigste Ländergesellschaft in der börsennotierten SE. Aber wie ist es, wenn man da so knapp nebeneinander wohnt mit der Mama quasi jetzt beruflich gesehen?
Natürlich sehr schön, weil du bekommst sehr viel mit, bist sehr, sehr eng abgestimmt. Am Ende des Tages werden dort die Konzerngeschicke gelenkt, weltweit. Und das ist natürlich aufregend, auch immer wieder zu sehen, was da passiert.
Ich komme zu meiner Abschlussrunde schön langsam. Liebe Annette, was ist es, was dir an deinem Job so Spaß macht?
Die Vielfältigkeit und die vielen Personen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Es macht es einzigartig, dass du permanent neue Herausforderungen bekommst. Das ist schon wirklich einzigartig, ja.
Und die Bauwirtschaft ist ja seit Jahren in der Metamorphose, in der großen Veränderung. Infrastruktur ist, glaube ich, ein Thema, das uns bleiben wird. Wo wird die Änderung in den nächsten Jahren deiner Meinung nach noch hingehen? Immer digitaler noch oder was kann man sich da drunter, weil gebaut wird er dann doch wieder physisch?
Also meine ganz persönliche Meinung, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es viel mehr Bauen in Bestand geben wird. Es wird weniger Bodenversiegelung geben, es wird weniger tatsächlich komplett Neubauten geben. Wir werden neu denken müssen, auch beispielsweise Bürogebäude in Wohngebäude umändern zu müssen. Das ist aus meiner Sicht das eine. Und das andere Thema wird natürlich die Digitalisierung sein. Wir haben immer weniger Fachkräfte. Und hier spreche ich vor allem von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf der Baustelle arbeiten wollen. Und das wird einen großen Impact haben. Das heißt, ich persönlich gehe davon aus, dass es mehr in der Vorfertigung geben wird und eher in diese Richtung, viel stärker in der Digitalisierung und um das irgendwo ausgleichen zu können.
Der Karl-Heinz Strauß, der CEO vom befreundeten Konkurrenten Bohr, sagt immer, er hat keine Lieblingsbaustelle, weil ihm alle Baustellen gleich wichtig sind und gleich lieb sind. Hast du eine Lieblingsbaustelle, irgendein Trophy-Projekt, wo er sagt, ach?
Nein, tatsächlich habe ich keine Lieblingsbaustellen. Ich kann mich an die eine oder andere Baustelle erinnern, die sehr viel Geld gekostet hat und sehr schmerzhaft war. Aber ich habe keine Lieblingsbaustelle, wo ich sage, na das ist jetzt das, wo mein Herz dran hängt. Nein, das habe ich nicht.
Ich komme zu meiner Abschlussfrage. Karriere Werdegang Podcast. Wir haben jetzt über dich gesprochen, eine tolle, spannende Karriere. Die Strabag ist Hiring, ihr nehmt Leute auf, das weiß ich. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die in eure Branche einsteigen wollen? Wie gehe ich das am besten an? Ihr habt eine riesige viel. Man denkt ja an die Baustelle und an einen Helm. Ja. Aber es ist ja viel mehr als das.
Absolut.
Gibt es da irgendeinen Tipp? Personal ist ja dein großes Anliegen auch.
Absolut. Einfach tatsächlich, wenn ihr interessiert seid, bitte einfach uns anschreiben. Es gibt die ganzen Kontaktadressen. Ihr könnt es auch mich gerne anschreiben. Ich bin übrigens auch gerne per Du. Also man kann mich auch gerne anschreiben und ich kann da sehr viel zu den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen natürlich erzählen. Ich kann aber auch vernetzen und ich glaube, was ganz, ganz wesentlich ist, ist ins Gespräch zu kommen und miteinander auf Augenhöhe zu sprechen und zu sagen, wo liegen eigentlich meine Interessen auf der einen Seite und was haben wir an Aufgabengebieten? Und es ist total vielfältig, so wie du es sagst. Und auch als ich damals eben zu Strabag gekommen bin, 2008, hatte ich ein ganz anderes Bild vom Bau. Und das entspricht dem überhaupt nicht. Die wahre Wahrheit ist, dass es so einzigartig, vielfältig und permanent neue Herausforderungen gibt, indem du dich verwirklichen kannst und du kriegst sehr schnell sehr viel Verantwortung. Und ich glaube, wenn du Spaß hast am Unternehmertum, dann bist du definitiv hier richtig bei uns.
Und das ist ein wunderbares Schlusswort und deswegen bist du auch länger als 2 Jahre geblieben, ja, letztendlich. Liebe Annette, wunderbar. Danke, dass du mich hier im Büro, im Studio besucht hast, an euch da draußen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Inspiration pur. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke fürs Zuhören.
Vielen Dank auch an dich und danke, dass ich hier sein durfte.
Tschüss und Baba.